Kurt zum Mitnehmen.
Ein Zeichen von einem irgendwie guten Musikwissenschaftler ist auch irgendwie jeder Form von Musik irgendwie was abgewinnen zu können, beziehungsweise da in die musikalische Materie einsteigen zu können. Ganz unabhängig von meinem persönlichen Werturteil oder Geschmack oder so. Das wird ja auch kein Biologieprofessor sagen, weiß nicht, Genetik mag ich halt irgendwie nicht, gefällt mir nicht.
Morgens vor einem gefüllten Hörsaal über Quarten und Quinten philosophieren, abends in einer verruchten Eckkneipe mit Gitarrenriffs glänzen. So oder so ähnlich sieht ein normaler Tag im Leben meines Gastes aus. Er ist sowohl Musikdozent als auch Rockgitarrist und vereint damit zwei Welten, die auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben. Warum das trotzdem für ihn funktioniert und wie das bei den KollegInnen ankommt, darüber reden wir in dieser Folge. Hallo zusammen, ich bin Frederik Schnarr und ihr hört Voices auf TU, den Kurt-Podcast, bei dem Menschen rund um die TU ihre Geschichte erzählen. Mein Gast hat an der TU schon einiges erlebt. 2009 beginnt er hier sein Musikstudium, 13 Jahre später promoviert er und unterrichtet heute am Institut für Musikwissenschaft. Nebenbei ist er Gitarrist und Sänger der Rockband Glahoun, schreibt Songs und produziert in seinem Studio die Musik für verschiedene Rock-, Pop- und Elektrogruppen. Jan Duwe, schön, dass Sie da sind.
Ja, schön, dass ich hier sein kann. Freut mich sehr. Hallo.
Ich würde sagen, wir starten wie immer die Folge mit einer Schnellfragerunde. Das heißt, ich fange einen Satz an und Sie beenden den dann.
Verstanden.
Bereit?
Los geht's.
Zur TU komme ich immer?
Mit dem Fahrrad.
Meine Mittagspause an der TU verbringe ich?
Unterrichtend.
Wenn ich nicht an der TU arbeiten würde?
Dann wäre ich wahrscheinlich an der Schule gelandet.
Die beste Live-Musik in Dortmund gibt's?
Leider gar nicht mehr so richtig.
Wenn ich für den Rest meines Lebens nur noch ein Album hören könnte, dann wäre das?
Oh Gott, dann würde ich mich aufhängen müssen. Ich weiß es nicht.
Dann haben wir Sie ja schon ein bisschen kennengelernt. Ich habe es gerade schon gesagt, Sie sind Wissenschaftler und Rockmusiker gleichzeitig. Wenn man so ganz klischeehaft denkt, passt das irgendwie nicht so ganz zusammen. Wird man denn als Rocker überhaupt von seinen Wissenschaftskollegen ernst genommen?
Solange die das nicht wissen, auf jeden Fall. Nein, also doch, ich glaube schon, das hat sich verändert. Also früher wurde da ja sehr stiefmütterlich auf Rock-Pop-Musik, auch Jazzmusik geschaut. Das ist nicht mehr so. Jetzt ist es inzwischen eher so, dass sich die Generation, bei denen das völlig normal war, sich da überhaupt nicht auszukennen, fast schon auch zu Recht ein bisschen schlecht fühlen dafür, dass sie sich dann im Rock- und Pop-Bereich überhaupt nicht auskennen. Und das aber dann total respektieren, dass jemand anders auch einen anderen Schwerpunkt hat. Also das würde ich überhaupt nicht sagen, dass man da von oben herab behandelt wird oder einen schwereren Start oder Stand oder so hat, überhaupt nicht.
Und wie ist das andersrum, so unter den Rocker-Kollegen, sind Sie da so der Nerd oder wie ist das?
allein mit irgendwie einem Musikstudium hat man sich ja schon die Street-Cred verspielt, also deswegen, nein, überhaupt nicht. Also auch das ist ja was, ne, das ist lang genug so, dass es auch irgendwie Konservatorien, abgeschlossene Rockbands gibt oder so, da ist es eigentlich eher so, dass man da auch Respekt für hat, das irgendwie in eine berufliche Richtung oder so gebracht zu haben, so würde ich es eher sagen.
Ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele Hörerinnen sich jetzt erstmal sehr wenig unter dem Wort Musikwissenschaft überhaupt vorstellen können. Deswegen, was macht man überhaupt als Musikwissenschaftler?
Also es gibt natürlich die lehrende Richtung, wie in allem, das heißt darüber unterrichten. Und die Forschung, da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Es gibt natürlich historische Musikwissenschaft, da ist dann ganz viel Quellenarbeit, kritische Redaktion von Notenausgaben, Aufführungspraxis, historische Aufführungspraxis. Dann gibt es natürlich auch eher so analytische Sachen, musiktheoretische Sachen. Wie hat welcher Komponist komponiert, musiktheoretisch gearbeitet, Harmonien miteinander verbunden, Melodik verwendet und so weiter. Dann gibt es speziell im Rock-Pop-Bereich auch viel dann so Produktionswissenschaft, wo man dann guckt, wie ist das aufgenommen worden, wie ist der technische Teil, was sind da für Effekte drauf, wie ist das im Studio abgelaufen, wie klingt das einfach, wie ist das räumlich gemacht. Und das kann man natürlich irgendwie alles analysieren und auseinandernehmen und dann darüber schreiben.
Und Sie sind ja auch sowohl in der Forschung als auch in der Lehre tätig. Also das heißt, Ihr Job ist es auch so ein bisschen, Wissen zu vermitteln. Was sind denn Dinge, die Sie in Ihrer Zeit als Dozent selbst gelernt haben?
Ui, ja, also auf jeden Fall ist es auch mein Job, das zu vermitteln. Tatsächlich bin ich auch von Haus aus Musikpädagoge, also Musikvermittler im weitesten Sinne. Was habe ich gelernt in der Zeit? Also des Dozierens unheimlich viel. Es ist jetzt kürzlich erst so gewesen, dass ich durch eine personelle Umbesetzung am Institut in die Situation gekommen bin, auch die Geschichte der Jazzmusik unterrichten zu müssen. Und da war ich überhaupt nicht so firm, wie ich das eigentlich für nötig gehalten hätte, um das auch wirklich informiert zu tun. Und habe mich da erstmal super reingegraben und orientiert und da auch ganz viel über ja, über schwarzafrikanische Geschichte, amerikanische Geschichte, gesellschaftliche Strukturen und natürlich auch irgendwie Jazzgeschichte gelernt, ganz viel neue Musik gehört, und das ist einfach ein sehr, sehr erfüllender Job, weil man auch ganz viel die Möglichkeit hat, sich selber nochmal irgendwie musikalisch oder kulturell in was Neues einzubuddeln.
Das klingt ja jetzt irgendwie alles ziemlich theoretisch, aber ich denke mal, zu Musik gehört ja auch vor allem irgendwie zu spielen, zu üben, sich auszuprobieren. Welche Möglichkeiten gibt es denn dafür hier an der TU?
Also es gibt grundsätzlich natürlich erstmal die Möglichkeiten, die allen Studierenden offen stehen. Das sind in erster Linie ganz viele Ensembles. Also es gibt mehrere Chöre, zwei Orchester, ein Kammerorchester, Big Bands, Kammermusik-Ensembles, Blasmusik-Ensembles. Da ist alles Mögliche dabei. Da kann man natürlich einfach mitmachen und sich engagieren, musikalisch irgendwie einbringen. Es gibt Rock-Tutorien, wo man Bands gründen kann. Man kann auch einfach so irgendwie sich mit Freundinnen, Freunden, Kommilitoninnen zusammentun und Musik machen. Wenn man jetzt Musik studiert, dann ist das natürlich noch mal ein bisschen auch enger vorgeschrieben. Das heißt, alle müssen sich auch mal mit klassischer Musik auseinandergesetzt haben. Alle müssen sich auch mal mit dem Jazz-Pop-Rock-Bereich auseinandergesetzt haben, auch wenn das noch so ein bisschen weniger ist, als ich das gerne hätte teilweise. Aber natürlich gibt es da dann natürlich auch einen praktischen Anteil, sage ich mal.
Gibt es denn irgendwas, was Sie sich wünschen würden, was irgendwie noch fehlt hier?
Auf jeden Fall alles, was Richtung Musiktechnologie geht. Also Musikproduktion, Studioarbeit. Also wir haben ein Tonstudio, das ist super ausgestattet. Wir haben da großartige Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten. Aber das ist noch sehr so ein, ja, wer da Lust drauf hat, Bereich. Und ich glaube, dass man das als Musikerin, aber auch später als, ja, Musiklehrerin unfassbar weiterbringt, wenn man sich so mit Musiksoftware und Musikproduktion, digitaler Musikproduktion auskennt. Das fände ich super, wenn man da noch ein bisschen mehr Zug reinkriegen würde.
Ja, Sie haben ja selbst ja auch an der Uni unter anderem klassische Gitarre, Klavier und Gesang gelernt und auch in der Jugend zum Beispiel Geige im Orchester gespielt. Aber jetzt sind Sie Sänger und Gitarrist in einer Rockband. Wie ist es dazu gekommen?
Tja, also ich meine, ich würde tatsächlich sagen, dass ich schon sehr rock-pop-musikalisch sozialisiert wurde, auch wenn das jetzt nie dogmatisch passiert ist. Also ich habe auch als Kind viel Klassik gehört, die obligatorischen Theater- und Konzertbesuche irgendwie mitgemacht. Und an meiner weiterführenden Schule gab es dann die Möglichkeit, ein Streichinstrument zu lernen, einfach so für mehr oder weniger umsonst, insofern, als dass man ein Instrument von der Schule gestellt bekommen hat. Und das ist, sonst wäre das für mich und meine Familie irgendwie schon ein Hindernis gewesen. So eine Geige ist nichts, was man sich mal eben so anschafft, um zu gucken, ob einem das passiert oder ob einem das Spaß macht. Und dann bin ich da irgendwie beigeblieben. Das hat Spaß gemacht, das hat Bock gemacht, das hat natürlich einen auch musikalisch weitergebracht, aber dann 3-4 Jahre später habe ich parallel dazu auch mit Gitarre so autodidaktisch angefangen und dann auch die ersten eigenen Bands gegründet und ja, Rockmusik geschrieben. Im Metal-Bereich sind wir viel unterwegs gewesen und das war dann viel mehr das, wo ich mich in einer Identität wiedergefunden habe, würde ich mal sagen. Unabhängig davon, dass man natürlich das andere auch einfach so, um das mitzumachen, machen kann. Und fürs Musikstudium am Ende hat mir das natürlich auch viel weitergeholfen, weil ich dann vieles von diesem sehr, ja, sehr konservatoriumsähnlichen Kram, also irgendwie Harmonielehre, Notenkunde und so, schon darüber mitgenommen hatte und mich da nicht ganz von null drauf vorbereiten musste.
Gab es denn oder gibt es irgendeinen Bühnenmoment, an den Sie sich besonders gern zurückerinnern?
Aus dem Studium jetzt? Oder
allgemein aus Ihrem
Leben? Aus meinem Leben.
Aus Ihrem Leben.
ich vermute mal, dass das so in musikalischer Richtung gedacht ist. Also mit der letzten Band, mit der wir so richtig viel gemacht haben auch, das war, da habe ich noch selber studiert, haben wir am Ende, das war auch tatsächlich unser letztes Konzert, danach haben wir gesagt, so besser wird's nicht mehr, lass uns das hier, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Da haben wir in einer ausverkauften Essigfabrik als Vorband von Our Last Night gespielt und das hat mega Bock gemacht. Da gibt's dann auch ein paar coole Videos von, die ich mir super gerne angucke. Also das war schon so musikalisch gesehen echt ein Höhepunkt, würde ich sagen.
Ja, sehr spannend. Ja, ich habe es, wie gesagt, gerade schon ein bisschen angerissen, Musikwissenschaftler und Rocker, das ist ja irgendwie so eine, ich sag mal, unerwartete Kombi. Den Eindruck hatte nicht nur ich, sondern auch die Menschen hier auf dem Campus. Die habe ich nämlich mal gefragt, wie sie sich so einen Musikwissenschaftler vorstellen.
Sehr streng, von wegen jede Note muss sitzen, eine Brille, runde Gläser aber, Horn drumherum, kariertes Hemd drunter eventuell, etwas verrückt, spielt Geige.
Ja, halt so ein typischer Künstler irgendwie, ne? Der die ganze Zeit so vor sich hin summt und Dinge erklärt.
Und natürlich wollte ich auch wissen, was so ein Rockmusiker für die Leute ausmacht.
Lange Haare, Headbanger, trägt viel Schwarz.
E-Gitarre, lange Haare, Headbanging.
Eher einem Tanktop, irgendein Metal, eine Metalband da drauf, vielleicht so ein Armband mit Spikes.
Ja, das klingt irgendwie nicht danach, als würde das so gut zusammenpassen. Aber ist es denn überhaupt ungewöhnlich, als Musikwissenschaftler in einer Band zu spielen oder machen das viele?
Das ist gar nicht mehr so ungewöhnlich. Also es gibt tatsächlich auch in Deutschland, also wir sind da historisch so ein bisschen ein paar Jahrzehnte hinterher. In anderen Ländern ist das schon früher auch passiert. Aber in Deutschland war das so, dass diese Unterscheidung zwischen sogenannter klassischer Musik und dem ganzen Rest irgendwie lange noch bestanden geblieben ist. Aber trotzdem ist das so, dass viele Musikwissenschaftlerinnen auch aus dem Pop-Rock-Bereich oder Jazz-Bereich kommen und auch selber musizieren. Also ich kenne da eine ganze Reihe von Leuten, die das machen. Deswegen so ganz ungewöhnlich ist das nicht. Was jetzt nicht heißt, dass die nicht trotzdem auch Hornbrillen tragen und Karohemden.
Dann gibt es auch so verschiedene Lager mit Leuten aus den verschiedenen Musikrichtungen.
Ja, also es gibt, die meisten haben natürlich schon sowas, wo sie sich sehr heimisch fühlen, selber musikalisch. Dann haben die meisten irgendwas, wo sie so sagen, das ist so meine wissenschaftliche Spezialität, das muss sich nicht zwingend überschneiden, tut es manchmal. Aber ich glaube auch, dass das ein Zeichen von einem irgendwie guten Musikwissenschaftler ist, auch irgendwie jeder Form von Musik irgendwie was abgewinnen zu können, beziehungsweise dann in die musikalische Materie einsteigen zu können. Ganz unabhängig von meinem persönlichen Werturteil oder Geschmack oder so. Das, ja, genau, es wird ja auch kein Biologieprofessor sagen, weiß nicht, Genetik mag ich halt irgendwie nicht, gefällt mir nicht, gehört nicht zu meinem Fachgebiet, sorry, kenne ich mich nicht mit aus. Und das ist in Musik natürlich auch so. Da kann man sich auch nicht so richtig erlauben zu sagen, ja, das ist irgendwie für mich, gefällt mir halt nicht, mache ich mir gerne nicht an. Deswegen fällt das für mich nicht unter Musik, keine Ahnung.
Aber wirkt sich denn das auch so auf Ihren privaten Musikgeschmack aus, die Sachen, mit denen Sie sich auf der Arbeit beschäftigen?
Stellenweise. Also es ist schon so, dass ich natürlich irgendwie so Jäger- und Sammlermäßig immer mit offenen Ohren durch die Gegend laufe. Was könnte man vielleicht auch irgendwie in meinem Seminar benutzen? Es ist auch so, das ist wahrscheinlich auch eine Berufskrankheit, aber von allen Musikerinnen, die das irgendwie professioneller machen, dass man sich so ein bisschen das einfach genussvolle Musikhören abgewöhnt hat, beziehungsweise verlernt hat. Also man ist dann immer sofort auch irgendwie am Analysieren, zu gucken, was ist da los in der Musik, was passiert da, wie ist das gemacht. Das heißt so einfach, ich mache mir mal Musik im Hintergrund an, das funktioniert nicht mehr, das geht nicht. Da muss man dann irgendwie schon aufmerksam zuhören. Und insofern hat sich das natürlich irgendwie auch so ein bisschen auf die persönlichen, ja, weiß nicht, Rezeptionsverhalten ausgewirkt, würde ich sagen.
Und wie ist das, wenn Sie selbst Musik machen? Also kommt da oft der Wissenschaftler noch raus oder ist es mehr so Intuition?
Teils. Beim selber Musik schreiben schon und manchmal natürlich so auch beim Üben. Also wenn man sich jetzt irgendwie irgendwelche Riffs, Licks oder so drauf schafft, kann man dann natürlich auch irgendwie theoretisch dran gehen zum Beispiel, sich irgendwie, weiß nicht, an irgendwelchen Skalen orientieren. Aber ich glaube, dass speziell das bei Pop- und Rockmusik auch noch irgendwie sehr viel um Gefühl und Authentizität geht und das gelingt vielleicht Leuten, das auch mit dem Kopf zu tun oder zu erschaffen, das fällt mir aber eher schwer.
Okay. Ja, ich würde die Folge gerne mit einer großen, ich würde auch sagen, sehr spannenden Frage abschließen. Ui. Was bedeutet Musik für Sie?
Ja. Musik bedeutet, finde ich, eine Form zu haben, in der man das, was einem selber unfassbar nahe geht, teilen kann, mitteilen kann, ausdrücken kann, ohne dass man selber vielleicht in der Lage wäre, das in irgendeiner Form zu explizieren. Also ich bin auch sehr aus diesem Emotional-Authentizitätslager. Ich glaube schon, dass Musik in erster Linie eine Sprache dafür ist, das Leben zu kommentieren, zu verarbeiten, zu spüren oder irgendwie Empathie zu schaffen. Und das kann, glaube ich, kaum eine Kunstform, so wie Musik das kann.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Herr Duwe, vielen Dank für das Gespräch und für die Einblicke.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Das war Voices of TU mit Jan Duwe. Er hat mir einen Einblick in die Welt der Rockmusik gegeben, erklärt, woran er als Musikwissenschaftler überhaupt forscht und dazu noch, ja, ein bisschen auch seine Perspektive auf Musik allgemein gegeben. Mein Name ist Frederik Schnarr und falls ihr Lust habt, weitere Menschen der TU kennenzulernen, dann hört doch vielleicht in die anderen Folgen unseres Podcasts rein. Danke euch fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Kurt bei Eldoradio. Kurt.digital.